Basketballphilosophie, der Telefontalk. Die Basketballformel. Hier ist wieder der Max, natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
Hey Max, ja, mir geht's gut. Freue mich, dass es mal wieder geklappt hat, dass wir aufnehmen können. Und ja, es ist heute auch ein spannendes Thema, worüber man sehr viel lernen kann auch, worüber ich noch sehr viel lernen kann und möchte auch. Aber ich bin auch mal gespannt, was so deine Ansichten zu dem Thema sind und was genau du damit überhaupt meinst mit diesem Thema. Genau, und wie geht's dir denn erstmal?
Mir geht's gut. Erstmal so, dass man es außen ein bisschen mitbekommt. Wir haben heute eine gewisse andere Dynamik drin, weil wir uns das erste Mal selber sehen. Ja, wir haben jetzt uns ein bisschen gewechselt auf Videocall, was echt auch mal ganz cool ist.
Okay, aber das klingt jetzt so, als hätten wir uns noch nie gesehen. Also wir kennen uns schon, aber wir nehmen jetzt anders auf als davor. So muss man
genau
auch klarstellen.
Deswegen werden wir jetzt neue Dynamik haben. Ja, das ist aber auch cool. Ich glaube, das wird man merken. Ganz kurz zu dem Thema. Ja klar, dieses Basketballthema, diese Basketballformel, das ist ein Thema, was mich ein bisschen länger schon, ich sag mal, verfolgt fast schon. Aber es ist erst wieder so ein bisschen gekommen vor ein paar Wochen, als man dieses Interview gab von Thomas Isalo, der über Wurfquoten gesprochen hat und über die Wurfanzahl. Am Ende hat er, was er gemeint hat, ist auch relativ logisch. Wenn du mehr Würfe hast als dein Gegner und dann dementsprechend noch die Wurfquoten besser sind, ist es nahezu 100%, dass du jedes Spiel gewinnst. Das ist erstmal die einfache Mathematik hinter dem ganzen Basketballsport. Also ist das Ziel eigentlich, wie kriege ich mehr Würfe als der Gegner und wie treffe ich besser als der Gegner? Das ist ja so die erste Formel dahinter. Das ist das Simpelste überhaupt. Wie schaffe ich das? Und wie kann man diese Formel, aber auch noch weitere, verbessern? Ja, also was wir reden, ist praktisch Mathematik hinter Basketball. Also was kann man praktisch rein aus Zahlen, rein aus Logik, vielleicht sogar coachen, damit man Basketball in Anführungszeichen etwas entschlüsselt? Was sagst du dazu?
Ich finde, es ist erstmal sehr spannend und auch definitiv der richtige Ansatz, so über Basketball nachzudenken, weil erstmal sozusagen den Sport so in Anführungsstrichen trivial runterzubrechen, und auch über Dinge nachzudenken, die man sonst eigentlich eh für selbstverständlich hält, aber weil man häufig halt Sachen einfach als gegeben nimmt, so, ja klar, besser treffen und mehr Körbe machen, ja klar, es ist wichtig im Basketball, ne, also, und dann denkt man darüber vielleicht gar nicht so nach, aber man sollte auch darüber nachdenken, okay, was bedeutet das aber jetzt in der Praxis oder wie könnten wir uns da dahingehend auch anpassen, um das in gewisser Weise zu maximieren, ne? Also das finde ich erstmal sehr wichtig und auch definitiv ein guter Trend, der jetzt in den letzten Jahren im Basketball passiert. Klar, wie du gesagt hast, man gewinnt quasi jedes Spiel, wenn du mehr Würfe hast als Gegner und besser triffst. Jetzt ist natürlich, wo man dann auch noch andere Faktoren mit reinbringt, ist, okay, was sind das dann für was für Schlüsse ziehen wir daraus für unsere Offensive, ne? Und ich sag jetzt mal so, der traditionelle Blick auf Offensive im Basketball ist ja, dass man sagt, okay, der Sinn hinter unserem Offensivsystem ist, möglichst große Vorteile zu generieren und dann halt sozusagen möglichst auch qualitativ hochwertige Abschlüsse zu generieren. Das geht ja auch in Mathematik dann über, wo man dann auch den Wert von dem Drei-Punkte-Wurf erkannt hat und aber auch eben natürlich den Wert vom Korbleger, ne? Also das ist ja der hochprozentigste, der effektivste Wurf im Basketball ist einfach halt der Korbleger so. Oder eben auch der Freiwurf, ne? Der ja auch an Bedeutung gewonnen hat. Das ist natürlich der eine Teil. Aber dann halt auch so, war eben der Fokus auf, okay, wie können wir qualitativ hochwertige Abschlüsse generieren? Und darauf war sehr, sehr viel Fokus. Und das ist halt auch so von, okay, wie wollen wir den Ball bewegen? Was für Konzepte nutzen wir offensiv? Und alles drum und dran. Das hat ja auch alles Hand und Fuß. Wenn du jetzt aber das Thema Isalo aufgebracht hast, kann man ja dazu sagen, dass sein Ansatz ja da in gewisser Weise ein Shift war, weil seine Teams ja auch gesagt haben, ja, klar, wir wollen viele in der Zone abschließen, wir nehmen viele Dreier und so weiter und drum und dran, Freiwurflinie, TJ Shorts und so weiter, aber wir sind nicht so besessen davon, nur hochqualitativ, hochwertige Abschlüsse zu generieren. Das ist nicht unser primärer Fokus, sondern unser primärer Fokus ist, die Anzahl an Abschlüssen zu maximieren. Und dann halt, das ging ja dann Hand in Hand mit dem Offensiv-Rebound-Verhalten, zu sagen von, hey, es ist okay, wenn nicht jeder Abschluss hochprozentig ist, wenn wir aber dafür sorgen, dass wir so aggressiv zum Offensiv-Rebound gehen und so viele zweite Chancen sichern, dass wir im Endeffekt trotzdem hochprozentig abschließen und gleichzeitig eben dieses Possession, das Duell der Ballbesitzer für uns entscheiden. Ne? Das ist so ein bisschen diese Balance dieser Formel, wie ich sie aktuell vielleicht grob beschreiben würde.
Ja, das ist genau, das ist richtig. Das ist, sind wir genau bei diesem Ding, diese Wurfanzahl. Also gar nicht Wurftrefferquote, sondern wirklich Wurfanzahl. Und ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, auch was, wo, wenn du daran denkst, an die Wurfanzahl, dann erinnert sich auch das ganze Verhalten von Spielern. Weil, ich sag mal, oft wird ja noch dieses gelernt, ja, Dreier nicht so viel Dreier nehmen und auch wenn die nicht reingehen, ach, die haben ja nur eine 33%ige Quote und so weiter und so fort. Aber was du gerade gesagt hast, war ja genau der nächste Punkt. Man denkt nicht mehr daran zu sagen, geht der jetzt rein oder nicht? Sondern habe ich die erste Chance, okay, geht nicht rein, dann gehe ich zum Taggen, dann habe ich die zweite Chance. Also dieses Taggen, dieses Offensiv-Rebound-Konzept ist ja nur darauf ausgerichtet zu sagen, ich möchte mehr Chancen haben. Und das ist ja logisch, wenn ich einen weiten Dreier nehme, dann fliegt der Ball weit. Und wenn ich die Leute reindrücke, dann kriege ich den Ball eher und kann nochmal raufwerfen. Also das ist relativ simpel. Das heißt, jetzt ist alles, was jetzt so Wurfanzahl, Wurfpercentage ist, das ist noch dieses, glaube ich, was jeder versteht. Was auch relativ einfach ist und logisch ist. Aber es gibt natürlich auch die nächsten Sachen, die auch banal klingen. Also was, du hast ja gerade was gesagt von Vorteile kreieren. Also ein 5 gegen 4 kreieren am Ende des Tages. Oder ein 4 gegen 3 kreieren oder ein 3 gegen 2 trainieren. Und das ist immer einfacher als ein 1 gegen 1 oder ein 2 gegen 2 oder ein 3 gegen 3. Deswegen sowas Simples wie Pick and Roll. Aber ich gehe noch weiter. Ich gehe noch auf sowas wie Plus-Minus-Werte, wo vielleicht gar nicht so viele Leute drauf gucken, weil man guckt ja vielleicht immer eher auf Treffer, also auf Punkte, auf Assists, auf Rebounds. Aber sowas Gewisses wie ein Plus-Minus-Wert. Erstmal die Frage an dich, wie siehst du den Plus-Minus-Wert?
Ja, ich sehe den Plus-Minus-Wert als eine Statistik, die man immer in den richtigen Kontext setzen muss, aber die man auf jeden Fall nicht ignorieren sollte. Also es ist jetzt nicht, man kann jetzt nicht einfach den Plus-Minus-Wert in ein Vakuum setzen, ne, und dann beurteilen. Weil, ich sage jetzt mal als Beispiel, ne, wenn ein Team mit 40 Punkten verliert, okay, und dann hast du einen Spieler, der hat 30 Punkte gemacht, 10 Assists, 10 Rebounds, und der hat aber ein Plus-Minus von minus 5, ja, okay, dann würde man jetzt, wenn man nur die Statistik von dem Spieler anschaut, würde man denken, okay, hey, der macht viele Punkte und so weiter, aber schau mal, das Plus-Minus ist negativ. Aber wenn man dann aber den Kontext sieht, dass das ganze Team zum Beispiel mit 40 verliert, aber wenn der spielt, verlieren sie mit 5 Punkten, dann sieht man, dass das Team deutlich besser ist, wenn der spielt, als wenn er nicht spielt. Zum Beispiel, ne? Das ist halt ein wichtiger Kontext. Umgekehrt natürlich genauso, ne? Wenn ein Team deutlich gewinnt, ja, und ein anderer Spieler hat vielleicht ganz gute Statistiken, hat aber ein negatives Plus-Minus, dann kann man natürlich auch sagen, okay, das, was der macht, hat anscheinend nicht besonders großen Impact auf das Gewinnen von diesem Team oder keinen gewissen positiven Impact. Ne? Und dann dahingehend kann es auf jeden Fall interessant sein und wertvoll sein. Ich kann jetzt mal aus unserer oder aus meiner Perspektive jetzt sagen, wie Plus-Minus-Wert ist, finde ich für uns zum Beispiel wertvoll häufig in der Halbzeit. Einfach um so ein Gefühl zu bekommen von wo kriegen wir Probleme und mit welchen Lineups, ne? Und das kann man immer gut in den Kontext setzen von was ist der Spielstand und was ist das Plus-Minus von den einzelnen Spielern. Und dann kann man natürlich sehen, wer ist bei uns effektiv gewesen, wer war eher problematisch, ne? Und welche Lineups sollten wir vielleicht eher weglassen? Wie sollte man die Rotation vielleicht anpassen? Also dafür finde ich, ist plus minus auf jeden Fall eine wichtige Statistik, die man halt auch mit in Erwägung ziehen sollte. Aber sie ist natürlich kein Allheilmittel oder keine perfekte Statistik, die man einfach nehmen kann und daraus darauf ein fundiertes Statement zu setzen. Das ist so meine Sicht darauf.
Also ich würde dir bei vielem recht geben. Wenn ich daran denke, ist halt für mich ein Plus-Minus nicht das, was du gerade beschrieben hast, so richtig, weil du redest ja gerade von einem Spiel. Also was ist in einem Spiel der Wert? Ich persönlich sage, Plus-Minus ist etwas, was man über mehrere Spiele sich anschauen muss. Also, weil je höher, je mehr Spiele man macht, sagen wir haben 10 Spiele, wir haben 15 Spiele, wird das Plus-Minus ja immer ausschlagkräftiger. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du kannst auch im Plus-Minus nicht einen absoluten Wert sehen. Also wenn du jetzt 5 Minuten gespielt hast und du hast minus 10 und jemand anderes hat 30 Minuten gespielt und hat minus 10, dann ist der, glaube ich, der 30 Minuten gespielt hat, eigentlich besser als der, der nur 5 Minuten gespielt hat und minus 10 hat. Also es ist, würde ich im Plus-Minus immer auf pro Minute rechnen. Und jetzt sagen wir mal diese These, wir haben 10 Spiele. Wir haben ein Plus-Minus pro Minute. Ja. Und je mehr Spiele ich habe, desto kleiner wird immer diese Abweichung. Weil du hast ja gesagt, man kann nicht ein Plus-Minus direkt sagen, so, wie ist der Spieler? Gebe ich dir erstmal recht. Ja, macht ja Sinn. Jeder Spieler hat ja verschiedene Qualitäten. Aber je mehr Spiele du hast, desto mehr Werte du hast, desto mehr weißt du, inwiefern dein Spieler zum Team passt. Du weißt, wie mehr dein Spieler zu deinem System passt. Und du weißt eben, ob dein Spieler ein Spieler ist, der dem Team hilft, Spiele zu gewinnen. Und zwar nicht nach einem Spiel, sondern sagt man nach 10, nach 15. Warum rede ich über diesen Wert? Das ist etwas, den ich sehr, sehr gut nehme. Erstens für mich zu sagen, das sind Spieler, die ich spielen lassen will. Und auf der anderen Seite sind es Spieler, gegen die ich verteidigen will. Weil oft ist es so, dass es Spieler gibt, Gegner machen 30 Punkte, haben aber auf 15 Spiele gesehen vielleicht einen Wert von plus 1, ja, insgesamt. Und es gibt andere, die haben vielleicht nur 5 Punkte pro Spiel, aber man merkt, dass deren Plus-Minus-Eck viel, viel höher ist, worauf man vielleicht gar nicht guckt. Das heißt, für mich ist Plus-Minus ein Teamwert. Ein Wert, ob der Spieler jetzt dem Team hilft zu gewinnen, oder zu verlieren.
Okay, ich gebe dir auch auf jeden Fall recht, dass die eine Plus-Minus-Statistik auf Dauer gesehen natürlich auch interessant ist und vor allem natürlich in einer anderen Überlegung. Natürlich, das wäre dann halt zum Beispiel jetzt vor allem auch im Spielvorbereitungsprozess, ne, wie man so eine Statistik nutzen würde, wovon ich gesprochen habe, war mehr so in Spielen und ja. Aber wo ich nochmal jetzt nachhaken würde, beziehungsweise auch nachfragen würde, ist, wie du das halt dann genau beurteilst. Also, weil du hast jetzt diesen Wert zum Beispiel, ne, du hast ja schon gesagt, auch das pro Minute und so. Aber du hast ja auch gesagt, es ist keine individuelle Statistik, sondern es ist eine Teamstatistik. Also ja, es ist eine Kombination, aber es ist halt ein Kollektiv im Endeffekt, ne? Das heißt, sagen wir jetzt mal, du hast eben gesagt, jemand, der macht im Durchschnitt 30 Punkte pro Spiel und hat einen Wert von plus 1 was meintest du, plus 1 pro Minute, irgendwie sowas? Oder plus, ja. Wie würdest du jetzt diesen Spieler bewerten? Oder wie würdest du diesen Wert bewerten? Darauf basierend diesen Spieler einschätzen?
Ja, du hast ja gerade, an sich, was du mich ja gerade fragst, ist ja, weil du sagst, es ist ein Teamwert. Und du ja indirekt mir auch damit sagst, dass ich ja dann eigentlich nicht den individuellen einschätzen kann, so richtig.
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall möglich, eine individuelle Einschätzung zu geben, aber halt, ja, also ich will erstmal nur fragen, wie du dann vorgehst, also wie du das halt beurteilst.
Genau, weil der Punkt ist, das ist, was ich halt gemeint habe, wenn du mehrere Spiele hast, dann sind wir in dem ganz klassischen mathematischen Bereich, je mehr Spiele du hast, desto niedriger ist diese Standardabweichung. Also sagen wir mal, bei einem Spiel, mein Gott, wenn da das ein Team falsch zusammenhängt, dann kann der schon mal minus 30 haben, so gefühlt einer. Wenn es aber bei 10 Spielen immer noch so ist, dass du mit Abstand den schlechtesten Plus-Minus-Wert hast oder mit Abstand den besten Plus-Minus-Wert pro Minute hast, also nicht absolut, weil der ist unfair, der Wert, aber halt pro Minute, das heißt hier, dass immer mehr diese Standardabweichung wegfällt. Also je mehr Werte du hast, desto mehr kristallisiert sich heraus, dass du derjenige bist, der dem Team hilft oder nicht. Und klar, da gibt's immer noch 1000 verschiedene Punkte, also Teampunkte und so weiter. Aber wenn du nach 10 Spielen, wo du jeweils 25 Minuten spielst und immer, sagen wir mal, einen Wert von minus 5 hast, das heißt, du hast insgesamt einen Wert von, in dem Fall, glaube ich, minus 0, was ist 50, keine Ahnung, minus 0,2 oder irgendwas. Ich glaube, ist gerade falsch gerechnet, aber ist ja egal. Aber wenn du das merkst, also wenn du das über so viele Spiele dir immer noch überlegst, dass es eigentlich immer näher an diesen wahren Wert rankommt, weil überleg selber, wenn du ein Spiel hast, kannst du nichts sagen. Bei 2 Spielen kannst du ein bisschen mehr sagen, aber es ist schwer. Aber wenn du 10 hast, wenn du 15, wenn du 20 Spiele hast, da gibt es ja eine ganz klare Tendenz raus. Und das ist auch ein Wert, wo es nicht mehr nur für mich ein Teamwert ist, sondern vor allem auch ein individueller Wert. Also bist du derjenige, der dem Team hilft? Weil, ich sag mal, die Standardsache oder Standardausrede ist ja von diesem Wert zu sagen, das ist ein Teamwert, weil du spielst ja mit anderen 4 zusammen, bist ja mit anderen 4 zusammen auf dem Feld, also es ist ja kein klassischer individueller Wert. Aber wenn du immer mit einer anderen Truppe auf dem Feld bist, also die ganze Zeit, und trotzdem bist du ja immer Minus hat, dann muss ja irgendwann das auch mal ein individueller Wert werden.
Okay, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also wie gesagt, man kann den Plus-Minus-Wert definitiv, basierend auf einem Plus-Minus-Wert, definitiv eine individuelle Einschätzung über Spieler geben. Aber ich würde halt jetzt trotzdem halt nochmal den Punkt sagen, also ich habe es, glaube ich, dazwischen auch rausgehört, du hast ein bisschen im Vergleich zu den anderen Spielern zum Beispiel dann, also der Wert, wie sieht der Wert von dem Spieler aus, verglichen mit jedem einzelnen anderen Spieler im Kader, ne, pro Minute und so. Dann kommen wir nämlich da auch schon hin, was ich halt auch meinte, ist, wie derselbe Punkt, den ich schon vorher gesagt habe, über innerhalb eines Spiels, gilt halt auch trotzdem nach 15 oder 20 Spielen, weil es ist nicht dasselbe, aber es ist in gewisser Weise trotzdem dasselbe. Weil, okay, wir haben jetzt in einem Spiel Situation, okay, die Mannschaft hat die erste Halbzeit mit 20 verloren und der hat ein Plus-Minus von bla bla bla. Okay, dann muss man ja, man kann natürlich trotzdem den Eindruck haben, hey, der ist trotzdem, auch wenn der Plus-Minus-Wert höher ist als minus 20, also wenn er besser war als der Rest, so gefühlt, ist es trotzdem nicht positiv, was der macht. Das kann natürlich auch sein, aber man muss es halt immer in diesem Kontext sehen. Aber jetzt sagen wir mal nach 15, 20 Spielen. Jetzt nehmen wir dann einen Plus-Minus-Wert von ihm, der 30 Punkte macht und der hat eben, sagen wir, keine Ahnung, minus 0,2 pro Minute, wie wir jetzt behalten als Beispiel. Und das ist jetzt zum Beispiel ein negativer Wert. Okay, dann würde das aber trotzdem halt nochmal einen großen Unterschied machen, ob dieser Spieler, von dem wir sprechen, jetzt gerade halt zum Beispiel bei Ratio von Ulm spielt oder ob er bei BG Göttingen spielt. Ne? Weil, okay, wenn Ratio von Ulm, die jetzt im Durchschnitt jedes Spiel plus 10 gewinnen und der macht 30 Punkte und hat aber minus 0,2 pro Minute, das wäre dann schon was, wo man sagen kann, Moment mal, der legt zwar Zahlen auf, aber der ist nicht derjenige, der den Unterschied macht oder der ist nicht derjenige, der diesen positiven Impact auf das Gewinnen macht. Wenn es aber jetzt jemand ist bei Göttingen, die jedes Spiel im Durchschnitt mit 15 Punkten oder so verlieren, und der hat einen Plus-Minus-Wert pro Minute, der fast bei Null ist, dann würde ich daraus schließen, hey, das ist derjenige, der dieses Team kompetitiv macht oder kompetitiv hält oder der das Team in gewisser Weise trägt. Ne? Also das ist ja das nochmal den Unterschied oder die Unterscheidung, die man machen muss.
Ja, genau. Also was du gesagt hast, du musst diesen Plus-Minus-Wert im Vergleich zu deinem eigenen Team setzen. Klar, und oder dem anderen Team setzen, aber halt im Vergleich zu anderen Spielern.
Ja, genau.
Also wenn jeder in meinem Team minus 5 hat und der hat nur minus 0,2, dann ist der überragend. im Vergleich jetzt.
Ja, genau.
Und beim anderen Team ist es halt so, wenn der halt plus 2 hat überall, aber der Rest hat plus 35 pro Minute, was natürlich nicht möglich ist, weißt du auch, so toll ist der jetzt auch nicht.
Ja,
aber genau das, was ich gemeint habe, du brauchst den Vergleich dazu, aber du hast mich auch vorher gefragt, was mache ich jetzt mit diesem Wert? Also was bringt mir der überhaupt? Bei mir ist es so, dass ich dementsprechend zum Beispiel die Gegnervorbereitung mache. Also wenn ich jetzt sage, ich brauche 3 Spieler, die ich decken möchte, wo ich sage, das sind die Hauptakteure, dann werde ich niemals die Leute decken, die 30 Punkte machen nur und weiß, okay, am Ende ist es sowieso wurscht, weil die bei Null ist der Wert, sondern ich will den Spieler rausnehmen, der dieser klassische Verbindungsspieler ist, also diesen Plus-Minus-Wert hat. Blöd gesagt, Nur ein gutes Beispiel, was man irgendwie gesehen hat, war Nicola Bepp bei Bayern. Ist so ein ganz klassisches Beispiel. Ist ein solider Spieler von außen betrachtet, aber mit ihm funktioniert deutlich mehr als ohne ihn. Aber wenn er auf dem Feld ist, performt der Rest besser, als wenn er nicht auf dem Feld ist. Das heißt, als Gegner, wenn ich ihn aus dem Spiel nehme, komplett, habe ich vielleicht gerade diese Schnittstelle weggenommen.
Da stimme ich grundsätzlich auf jeden Fall zu, dass das ein sehr guter Ansatz ist, über gegen Gegner nachzudenken und die Stärken vom Gegner einzuschätzen und was man tatsächlich wegnehmen muss oder worauf man sich fokussieren sollte. Ich würde jetzt ein kleines, ja, es ist nicht wirklich ein Gegenargument, sondern es ist wahrscheinlich eher eine Anerkennung für Spieler wie Nicola Bepp, weil es gibt ja im Endeffekt dann auch einen Grund, warum das Spieler sind, die wirklich so einen großen Impact auf Gewinn haben, ist, die man nicht wirklich ausschalten kann. Ne, also, ich sage jetzt mal so, es gibt ja zum Beispiel einen Spieler, und das ist auch ein bisschen so jetzt mein Ansatz, wenn ich einen Gegner vorbereite, ja. Es gibt klar eindeutige Spieler, die legen super viele Zahlen auf und so, und die, ja, sind vielleicht irgendwie der Superstar vom Team, ja. Aber es ist halt auch eindeutig klar, dass wenn man zum Beispiel gegen diesen Spieler switcht, ja, dann ist klar, der geht 1 gegen 1, der will scoren, der wird auch scoren, der kann schwierige Würfe treffen und so weiter, aber der Ball bewegt sich nicht, kein anderer Spieler hat Rhythmus und im Endeffekt ist es dann, ja, wir gegen den, ne? Und dann nehmen wir unsere Chancen so. Ja, ich glaube, wir sind besser. Ich denke nicht, dass der Typ 80 Punkte macht, ja, und der Rest dann 20 und sie schlagen uns mit, sondern okay, vielleicht macht er sogar 30 Punkte, vielleicht macht er sogar 35 Punkte, 36 Punkte. Wenn aber die ganzen anderen Spieler darum nicht gescheit funktionieren, weil er nur für sich kreiert, ja, dann kreiert es halt Probleme, ne? Dann, das sind natürlich Spieler, die halt dann nicht unbedingt so den positiven Impact in Sachen Plus, Minus und so haben, ne? Aber dann gibt's Spieler, wie du gesagt hast, wie den Nicola Bepp. Und klar, auf dem Papier, beziehungsweise basierend jetzt auf deiner Analyse, macht es natürlich Sinn zu sagen, das ist der Typ, der macht den Unterschied für die, den müssen wir ausschalten. Jetzt die Frage, wie schaltet man einen Nicola Bepp aber aus? Weil ich glaube, warum der halt zum Beispiel ein Spieler ist, der so einen großen positiven Impact hat, ist, dass man ihn eigentlich nicht wirklich ausschalten kann, weil er das Spiel auf so vielen verschiedenen Bereichen positiv beeinflusst. Ne? Weil Nicola Bepp ist nicht einer, den habe ich ausgeschaltet, wenn er 0 Punkte macht. Weil, okay, klar, es wäre gut, wenn der 0 Punkte macht und nicht, was er auch machen kann, 15 Punkte. Ja, ist besser, wenn er 0 Punkte macht. Aber was er halt zum Beispiel defensiv für sie macht, ne, da kann er mit 0 Punkte machen, der kann trotzdem defensiv das beste Spiel seines Lebens machen und er kann trotzdem noch 10 Rebounds geholt haben oder sonst was. Oder kann 0 Turnover haben und noch 7-8 Assists gespielt haben. Ne? Und dann hat er trotzdem einen positiven Impact gehabt. Ne? Also, und dann, da sind halt viele Bereiche dabei, wie seine Defense, sein Rebounding, seine Fähigkeit, den Ball sicher vorzubringen, das Spiel zu organisieren. Das ist halt was, da kann man natürlich versuchen, ihm das Leben schwer zu machen, aber dann ist es schon schwerer, halt so jemanden tatsächlich auch auszuschalten. Und ich glaube, das ist halt dann auch ein bisschen das, was halt solche Unterschiedsspieler auch ausmacht.
Ja, ich gebe dir komplett recht. Aber andersrum, wenn du natürlich weißt, dass er vielleicht auch der Spieler ist, kannst du ja sagen, wenn er rausgeht, dann gehen wir auf Vollaggressive. Also, dass wenn er weg ist, dass wir dann sagen, okay, jetzt muss unsere Besttruppe aufs Feld, dass wir da gefühlt den besten Vorsprung uns rausholen können. Ja, also, der Plus-Minus-Wert kann er schon helfen, weil, ich sag mal, von außen, wenn man jetzt jemanden fragt, der ganz normal sich einfach nur ein Spiel bei Bayern anguckt, der würde sagen, ja, du musst Edwards, du musst Obst rausnehmen, und du musstest vor ein paar Wochen noch Booker rausnehmen, so gefühlt. Dann hast du eine Chance, blöd gesagt. Aber man hat ja auch richtig gesehen, wie auf einmal ohne Nicola Bepp das Ganze echt zum Wanken geraten ist. Also ich glaube, die haben extrem wenig in der J-League gewonnen in der Zeit. Auch die insgesamten Spiele waren anders, waren halt nicht mehr dieses gleiche Level. Und man fragt sich, okay, wer ist das? Und das ist halt so, das ist, was ich mit Plus-Minus ein bisschen meine. Aber das ist jetzt ja schon, jetzt wir gehen sehr tief in diesen Plus-Minus-Wert rein. Würdest du sagen, Basketballformel ist noch mehr außer Plus-Minus?
Naja, klar, also plus minus ist ein kleiner Teil von unendlich vielen Statistiken, die es hier mittlerweile gibt. Also ich bin da ja, wie gesagt, auch selber nicht der größte Experte, vor allem jetzt, wenn es halt so um die ganzen Advanced Stats geht, die ja in der NBA schon extrem tief verwendet werden und sowas und die Analytics und so weiter. Also da gibt's definitiv sehr viele, die da deutlich mehr wissen als ich darüber. Wie ich, wie gesagt, auch versuche, das Ganze zu betrachten, ist relativ simpel, aber halt mit, ich denke, dass man schon viel mit dem, was ich auch schon gesagt habe, erreicht mit diesem Fokus von, wie können wir das Possession Battle gewinnen, ne? Und das ist natürlich klar, welche Faktoren da eben die Rolle spielen. Das ist einerseits eben das offensive Rebound-Verhalten, und da, dann natürlich den, wie gut man auf den Ball aufpasst, dann mit, okay, mit welchem Tempo wollen wir spielen? Wie viele Possessions wollen wir in dem Spiel haben? Und dann gibt es da natürlich noch gewisserweise ein paar, ja, in Anführungsstrichen Advanced Stats, wie halt dann die Rebound-Rate, sowohl offensiv und defensiv. Was für Ziele setzt man sich dabei? Dann die Freiwurfrate, ne? Wie oft kommt man in die Freiwurflinie, beziehungsweise wie oft lässt man den Gegner in die Freiwurflinie? Dreierrate, etc. Also lauter solche Sachen kommen natürlich dann auch noch mit rein. Aber ich meine, es gibt unglaublich viele Statistiken. Ich glaube, im Endeffekt ist halt immer wichtig, so diesen Gesamtkontext zu sehen. Und ich glaube, da ist das, was eben diese Message, die auch Isalo in den letzten Jahren auch gepredigt hat oder geprägt hat, auch mit seinen Teams, ist da halt schon sehr entscheidend. Und ein wichtiger Faktor ist, denke ich, auch, warum dieser Ansatz so wichtig ist oder warum es wichtig wäre, darüber auch in gewisser Weise ein Team aufzubauen oder darauf den Fokus zu setzen, ist die Konstanz. Ne? Wenn man sich Isalos Teams anschaut, die Konstanz und die Dominanz, mit der die diese Teams gespielt haben und gewonnen haben. Das ist, denke ich, der Schlüssel oder das Geniale hinter diesem Ansatz, weil Basketball ist natürlich sonst, wie jeder andere Sportart, auch ist eine Sportart der Schwankungen. Also ich meine, wir haben darüber haben wir auch schon Folgen gemacht, innerhalb vom Spiel haben wir ja so viele Schwankungen und Wellenbewegungen und Momentum. Und dann aber halt natürlich auch durch eine Saison hinweg mit Hot Streaks, mit Cold Slums und so weiter. Und davon sind wir alle in gewisser Weise abhängig, weil wir sind alle Menschen und im Endeffekt sind Menschen, die Spieler sind Menschen, die Trainer sind Menschen, alles drum und dran. Und das kann man nicht perfekt kontrollieren. Aber man kann durch so einen Ansatz das Ganze minimieren und man kann sich die Gefahr oder die Exposure, das Level an Exposure, ne, von solchen Ausschlägen kann man minimieren. Und das ist halt das Problem, was, glaube ich, viele Teams haben, ist, keine Ahnung, die zum Beispiel extrem heimstark sind und auswärts extrem schwach sind. Nehmen wir als Beispiel diese Saison Oldenburg. Ich weiß nicht, inwiefern du BBL die Saison verfolgst, aber Oldenburg ist halt eine Mannschaft, die hat bisher, ich glaube, eine Heimniederlage, sonst alles gewonnen und auswärts alles verloren, bis auf zwei Spiele. Die haben zwei Auswärtssiege. Also es ist wirklich extrem. Die können daheim nicht verlieren, die können auswärts nicht gewinnen. Und das Ding ist halt mit solchen Teams zum Beispiel, ja, man wirft im Durchschnitt zu Hause besser. Ne? Rollenspieler spielen im Durchschnitt zu Hause besser. Das ist einfach, ja, man fühlt sich wohler, alles ist vertrauter, man hat die Fans im Rücken, da geht der Wurf eher mal rein, das Selbstbewusstsein ist höher und so weiter und so weiter. Aber das Ding, was eben diese Isalo-Teams hatten, war, es ist nicht so wichtig, also es gibt Teams, die, wenn sie 20% von Dreier werfen, verlieren sie jedes Spiel. Wenn sie 40% treffen, gewinnen sie fast jedes Spiel. Ne? Weil sie einfach, ja, die nehmen zum Beispiel sehr viele Dreier und wenn sie reingehen, gewinnen sie, wenn sie nicht reingehen, verlieren sie. Aber Paris oder Bonn, die waren nicht so, sondern die haben alles gewonnen. Die haben Spiele gewonnen, da haben sie 20% Dreier getroffen. Die haben Spiele gewonnen, da haben sie 40% Dreier getroffen. Und der Grund war, dass sehr, selbst wenn die Würfe nicht reingehen, wir holen uns den Rebound. Wir holen uns einfach den Rebound und dann, ja. Und das ist halt auch so ein Ding noch. Der Offensiv-Rebound ist nicht nur ein weiterer Ballbesitz, sondern das ist gleichzeitig auch nochmal eine extrem effiziente Situation, die du schaffst. Also der Wurf, der nächste Wurf nach einem Offensiv-Rebound ist ein sehr effektiver Wurf, weil es ist meistens entweder es ist ein Korbleger, wenn man direkt unterm Korb ist, oder es ist ein Foul, man geht direkt hoch, wird gefoult, man hat Freiwürfe. Es ist ein Kickout und ein offener Dreier, weil die Defense kollabiert ist. Das sind die, würde ich sagen, mal die drei häufigsten Situationen. Klar, dann gibt's auch die Situation, okay, du passt den Ball raus und du musst neu aufbauen. Aber du hast dann eben nochmal einen weiteren Abschluss. Also das sind so Sachen, die haben die Isolo-Teams so resistent gemacht gegenüber anderen externen Faktoren oder Schwankungen und so weiter. Und ich glaube, das ist halt, wenn man wirklich gewinnen will und halt den Fokus auf Gewinnen setzen möchte, macht halt so ein Ansatz extrem viel Sinn. Aber das geht natürlich dann auch Hand in Hand eben mit der Kaderzusammenstellung und dann, wie man, mit welchem Fokus und welchen Prioritäten man Spieler rekrutiert und nach welchen Qualitäten.
Ja, ich gebe dir komplett recht. Also das sind eigentlich die Hauptpunkte. Wenn du Lust hast, würde ich dir mal was ganz anderes über Formeln erzählen. Was ganz anderes.
Gerne, gerne.
Ich selber habe nämlich auch eine Formel. Also tatsächlich ist es so, jeder Trainer hat ja eine Idee, eine Spielidee. Und jede Spielidee hat ja ganz viele Einzelteile. Ist ja logisch. Und jede Position hat auch nochmal ganz verschiedene Einzelteile und Details, was wichtig ist. Also die ganze Spielidee, stell dir mal vor, die ganze Spielidee musst du runterbrechen in ganz einzelne Aktionen, was wichtig ist. Okay, so als Grundding. Und dann sagst du, du gibst für jeden Wert oder für jedes Detail, sagst du, du gibst eine Range von 1 bis 5. Okay? Und jeden Spieler bewertest du danach. Und das ist ja was, wie Scouting funktioniert auch am Ende des Tages. Ja? Das heißt, jeder hat einen bestimmten Wert auf einer bestimmten Position. Jetzt sagen wir mal so, wir geben das noch dazu mit einem Plus-Minus und wir geben das noch dazu mit, sagen wir, Teamdynamik und so weiter und so fort. Das ist alles klar, das ist alles, was jeder kennt. Aber jetzt stell dir vor, das ist was ich jetzt mache, dass man diese ganzen Werte als Rechnung nimmt, auch für Spielzeit. Was ich damit meine ist, sagen wir mal, der Wert, also Spieler A hat den Wert, Spieler B hat den Wert und der Vergleich ist irgendwie 60-40 oder so. Ja? Sagen wir, der Spieler ist da besser, der ist da besser. Was ich mache ist, ich rechne mir Minuten aus. Also wie viele Minuten sollte ein Spieler wann auf dem Feld sein? Hast du davon schon gehört, öfter?
Naja, öfter wäre jetzt gelogen. Also ich habe davon gehört, auch ein bisschen. Also ich meine, von das ist ja auch, ich weiß jetzt nicht die Details davon, wie das genau funktioniert hat, aber es gibt ja zum Beispiel auch eben, bei jemand wie Isalo hat ja auch im Vorhinein schon zum Beispiel die Rotation gehabt und dann war klar, dann kommen die Wechsel. Ich weiß nicht, wie die sich darauf entschieden hatten oder worauf das Ganze basiert hat, genau. Aber ich gehe mal davon aus, dass es in gewisser Weise zumindest bestimmt ähnlich war. Aber also von dieser Idee von die perfekte Rotation zu errechnen, habe ich schon mal grundsätzlich gehört, aber noch nicht so eben konkret, wie man das dann macht.
Also es ist so, also bei mir ist jetzt so, auch da ist ja wieder so, je mehr Spieler du hast, desto besser weißt du ja, welcher Kader wann wie funktioniert oder wer besser auf welcher Position funktioniert. Und wenn du diese ganzen Werte, diese ganzen Statistiken, die du hast, an sich in eine Formel packst, kommt dir hinten irgendwann ein Wert raus. Und du aber sagst als Trainer für dich schon nochmal, was wichtig ist für dich. Also der Wert ist doppelt, der ist dreifach, ja, der ist vierfach und so weiter und so fort. Und so kannst du relativ einfach einen Wert ausrechnen, wo das heißt, okay, der Spieler X sollte so und so viele Minuten haben. Aber du denkst dir halt vor noch so, mehr als 32 Minuten, sagen wir mal, ist bei der Belastung nicht drin. Das heißt, es ist der Maximalwert. Das heißt, wie schaffe ich es, eine komplette Wechselrotation hinzubekommen, die von A bis Z durchgeplant, wo man vielleicht nur noch sagt, die letzten 4 Minuten sind offen, weil da haben wir ja selber gesagt, die haben eine ganz eigene Dynamik. Da kommt es doch schon mehr drauf an, welche Spieler performen an diesem Tag am besten. Und auch da ist es natürlich so, dass du je nachdem 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, 6 Minuten, also wenn du sagst, du hast einen 4-Minuten-Slot für den Spieler A, aber der performt gerade unfassbar gut, dann lässt er auch 5 Minuten spielen. Aber dass du eigentlich den Erfolg schon vorher planst, wie viele Punkte du machen könntest. Verstehst du, was ich meine so ein bisschen?
Ja, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich denke, ja.
Nee, sag du.
Ich denke, das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich würde jetzt einfach nur mal, also ich meine, eine Frage, die natürlich daraus natürlicherweise entsteht, ist, okay, wie funktioniert das dann in der Praxis? Ne? Also von der Theorie auf dem Papier, ne, wo alles perfekt Hand in Hand geht und Sinn macht und auf Zahlen basiert. Und dann in der Realität im Spiel, wo halt dann die Situation vielleicht ein bisschen plötzlich messy ist und plötzlich nicht mehr so ganz unter Kontrolle oder man muss auf verschiedene Faktoren reagieren, die halt schwierig vorher einzuberechnen sind und so weiter, ne? Also ein bisschen sozusagen wie eine Parallele zu der Frage von, hey, zum Beispiel jetzt als extremes Beispiel, ja, Planwirtschaft zum Beispiel war auf dem Papier super, ne? Und dann in der Realität gab es halt, ja, plötzlich gab es nicht genug davon und nicht genug davon oder zu viel davon. Also jetzt als Frage zum Beispiel, wie kann man da zum Beispiel darauf achten, dass man einen gewissen Spielraum mit einbezieht, zum Beispiel für Situationen, okay, derjenige, der am Ende auf 32 Minuten kommen soll, ne, hat nach 2 Minuten 3 Fouls. Zum Beispiel, ne? Und sollte eigentlich jetzt erstmal noch 3 Minuten Slot haben und dann raus oder sonst was. Wie kann man das irgendwie gewisserweise mit einpreisen oder wie kann man da gewisserweise Spielraum geben für Externalitäten, ne? Sag ich mal.
Also ich sag mal, das ist natürlich das krasseste Beispiel, die Fouls. Was ja auch logisch ist, aber übrigens, selbst da, also jetzt bei diesem Team ist es nicht so, bei letzten Teams hatte ich sogar Foul-Anfälligkeit mit drin.
Okay.
Also, dass du halt praktisch dir, wer hat wie viel Fouls, aber ja, wie viele Minuten. Das pro heißt, Minute, du kannst Fouls auch da das, Das heißt, du kannst auch da ein bisschen rausziehen, zu sagen, okay, der ist foulanfällig, also ist da der Wert zum Beispiel nur 1 von 5 und schon geht der insgesamt das Spielwert runter. Also, das ist klar, das ist jetzt was auch wieder über mehrere Spieler ausgerechnet wird.
Ja, aber das macht Sinn.
Aber du kannst dadurch schon so ein bisschen das vorausdenken. Aber sagen wir, du bist natürlich im Spiel, und in der Situation, wo halt der Spieler einfach 3 Fouls hat nach 5 Minuten, was ja möglich sein kann, dann musst du natürlich diesen ganzen Plan ein bisschen deutlich anpassen oder nochmal einen Haufen werfen. Brauchen wir nicht drum reden. Ich rede ja davon, dass du an sich nicht, du kannst nicht 100% alles planen, das geht nicht. Das ist nicht vorhanden, aber es geht darum, dass du diese Abweichung immer weiter verringerst. Also je mehr Statistiken du hast, je mehr Werte du hast, desto weniger ist es nur noch das klassische Bauchgefühl und mehr auch die rationale Seite hinten dran. Und ich finde immer, das ist die Mischung daraus. Also zu sagen, nur rational, das macht auch keinen Sinn, aber nur Bauchgefühl hilft dir auch nicht.
Es macht dir,
und
macht
dann
dir auch, sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
Nee, sag du.
Ich meinte nur, ich klar, das macht natürlich auch Sinn, ne, und war natürlich auch jetzt in Anführungsstrichen jetzt mal leicht provokativ von mir gefragt, weil klar, ich meine, im Endeffekt, ist perfekt planbar. Und wenn man dann sagen würde, ja, warum planen wir dann überhaupt? Ja, warum mache ich überhaupt einen Gameplan, wenn wir nach 3 Minuten wieder alles anpassen müssen? Ja, klar, kann das vorkommen, dass man die gesamte Vorbereitung eigentlich über den Haufen werfen kann nach ein paar Minuten oder es funktioniert nicht oder es ist doch nicht wie gedacht oder sonstiges. Klar, das kann eh passieren, aber deswegen versucht man trotzdem, das Bestmögliche sich gewisserweise vorzubereiten. Deswegen macht es auch total Sinn, mit so einem Ansatz jetzt an das Thema Rotation zu gehen oder die Idee zu haben, hey, ich möchte so eine Basis haben von ein Fundament haben hinter meiner Rotation, das auf Evidenz basiert. Ne? Das macht total Sinn. Also dahingehend gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dass da in der Realität ist eine Mischung, aber das spricht definitiv dieser Idee nicht die Sinnhaftigkeit ab, wenn du jetzt verstehst, was ich meine.
Nee, ich weiß, was du meinst. Also die Idee ist eigentlich, planbare Performance mit realitätsnaher Anpassung, wird gesagt, und das auf Mathematik zurückzuführen. Was denkst du jetzt darüber insgesamt?
Ja, also wie gesagt, ich finde, das ist eine sehr spannende Sache. Es ist natürlich dann, ich denke, das ist wahrscheinlich etwas, wo man konstant hinterfragen muss und neu evaluieren muss, die Formel, ne, weil grundsätzlich, egal jetzt, was es ist, ob es Rotation ist oder sonstiges, wenn man wichtige Entscheidungen, wie jetzt zum Beispiel die Rotation innerhalb von einem Spiel, basieren lässt auf irgendwelchen statistischen Faktoren oder sonstigen Sachen, ist natürlich immer wichtig, dass man sicherstellt, dass die Annahmen, die man dann in diesem Modell trifft oder die Beschränkungen beziehungsweise die Gewichtungen, alles drum und dran, was halt mit einfließt, dass man die dann ständig evaluiert, beziehungsweise auch falls nötig oder falls es so kommt, auch anpasst oder erweitert oder vereinfacht. Das ist natürlich dann extrem wichtig, weil sonst das Ganze ist natürlich dann nur effizient und auch das Richtige, wenn halt das Fundament dahinter, wonach man alles aufbaut, halt auch Sinn macht. Ne? Und wenn man dann zum Beispiel jetzt sein eigenes Team falsch einschätzt und oft in dem Modell oder falsch bewertet in dem Modell oder falsch gewichtet und dann basiert so ziemlich jede Ingame-Entscheidung auf diesem Modell, kommt man natürlich in Probleme. Wenn man aber einen Weg findet, das realistisch einzuschätzen und gut ein gutes Gefühl dazu bekommen, eine gute Gewichtung, einen sehr guten Wert, ne, kann das natürlich super sein. Und ich glaube, da ist es halt dann natürlich, wie gesagt, also ich denke, die Idee ist super. Man muss da auf jeden Fall, denke ich, sehr dahinter bleiben und dann ständig auch zum Beispiel nach dem Spiel dann evaluieren, so, okay, was sind die Erwartungen gewesen und was waren die Faktoren? Welche Entscheidungen wurden darauf hingehend im Spiel getroffen und dann, was waren die Resultate? Ne, also entspricht das auch ungefähr den Erwartungen von dem Modell? Sagen wir zum Beispiel vor allem in einem Spiel, wo die Bedingungen sehr gut waren, wo man quasi den Plan fast 1:1 umsetzen konnte, dann zu schauen, okay, und wie hat es jetzt geklappt? Ne? Und dann zu schauen, muss man da noch ein bisschen vielleicht natürlich auch mit dem Zusatz, das ist natürlich ein Spiel, kann man nicht, wenn es ein Spiel jetzt war und das hat nicht so gut geklappt, kann man natürlich nicht direkt alles über den Haufen werfen, wenn der ganze Rest auf 30 Spielen fundiert, ne? Also das ist auch klar, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, das ist das Wichtige. Aber ansonsten finde ich die Idee sehr interessant, sehr spannend.
Ja, du siehst, also Basketballformeln kann ganz schön viel sein, tatsächlich. Aber, ich glaube, das muss man uns auch mal so zu sagen, weil wir ja viel über Mathematik reden. Wenn das Team nicht zusammenhängt, kannst du die ganzen Formeln alle in Arsch schieben. Das war ganz plakativ gesagt.
Natürlich.
Also, natürlich. Was würdest du sagen, ist noch so Basketballformel?
Puh. Wie schon so ein bisschen gesagt, es gibt da sehr viele Bereiche noch so von Analytics, wo ich nicht genug drüber weiß, wo ich deswegen jetzt auch nicht mir hier jetzt zumute, darüber jetzt groß zu sprechen oder da jetzt eine fundierte Einschätzung zu geben. Ich weiß, dass es da viel tiefer reingeht und dass da von dann der Bewertung von welcher Wurf welche Qualität hat und so weiter, ne, das alles, welcher Dreier genau und in welchem Volumen genau und inwiefern und so weiter. Also da gibt's sehr, sehr tiefe natürlich analytische Berechnungen und Modelle und sonstiges. Aber ich glaube, also so diese Hauptessenz, wie ich das Ganze sehe, habe ich jetzt versucht so rüberzubringen. Also ich wüsste jetzt nichts besonders Fundiertes da noch hinzuzufügen. Also ich fand es sehr interessant, was du jetzt noch eben eingebracht hast mit diesen Rotationen. Ich wusste ja schon, dass du das in der Form auch machst. Aber ja, also für mich war diese Kernessenz war schon so ein bisschen diese Trade-off oder die Entwicklung hin zu, wie wichtig ist tatsächlich Wurfqualität über allem. Ne? Und wenn man in gewissen anderen Bereichen eben sehr dominant ist oder wie konstant kann man eben sein über Spiele hinweg, wenn man so eine Formel findet, mit der man Spiele oder Ballbesitze dominieren kann zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Hauptding, das ich darunter verstehe. Ich würde jetzt dich noch gerne dazu fragen, du hast ja schon ein bisschen gesagt, wie das dann auf welchen verschiedenen Statistiken mit Gewichtungen das basiert und so, aber wie genau, oder auch wenn, auch, muss das nicht jedes Detail sein, aber wie ist zum Beispiel jetzt dein Modell nach Rotation oder deine Formel aufgebaut? Also zum Beispiel, ja, wie kommst du am Ende auf einen Minutenwert? Ne? Also was ist da jetzt der Weg von den verschiedenen Statistiken, die du in Betracht ziehst, hin zu dem Minutenwert? Ja, fangen wir erstmal damit an.
Gut, also ich glaube, alles sagen kann ich jetzt nicht, aber ich kann es runterbrechen. Also jeder Trainer hat ja eine Idee. Ja, und diese Idee, wie ich vorher gesagt habe, breche ich komplett runter auf die Einzelbestandteile. Dann nehme ich noch die jeweiligen Stats dazu, also die festen Stats, weil die kann ich, die muss ich nicht ein, nicht irgendwie einschätzen, weil die gibt es, die sind einfach Tatsache. Dann noch sowas einschätzen, wie sowas wie Foulanfälligkeit, das sieht man ja auch. Oder auch Teamdynamik, also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die einfach eine Zahl wird. Weil ich sag mal blöd gesagt, Bauchgefühl, Ideen und Mechanismen des Basketballs runterbrechen auf Zahlen. Und diese ganzen Zahlen miteinander multiplizieren. Ja, komplett. Du kannst es multiplizieren, du kannst es addieren, aber ich mache tatsächlich multiplizieren. Und dann in Vergleich setzen zu den Spielern, die auf jeweiligen Positionen einsetzbar sind. Das Schöne ist aber auch, dass du manchmal siehst, dass manche Spieler auf anderen Positionen einsetzen sollte, wo man es vorher gar nicht gedacht hat. Da denke ich nur über Moneyball nach. Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst.
Ja, genau.
Dass einfach manche Spieler eigentlich eine 3 sind, aber auf einmal bei mir nur 1 spielen, weil sie genau zu diesen Mechanismen passen, von dem, was ich will. Und sich selber wundern, warum das funktioniert. Und am Ende gibt's, wie gesagt, diesen Wert X. Und diesen Wert X rechne ich ganz simpel aus, vergleiche es mit den anderen Spielern, die auf dieser Position spielen könnten. Sag, ich habe einen Maximalwert von 32 Minuten. Ja, und danach wird praktisch immer runtergerechnet. Wie ist dann der nächste Vergleich zu den nächsten Spielern? Und so kommen am Ende Minuten raus. Und ich habe eigentlich immer Timeslot von 2, 4 und 6 Minuten.
Und es sind dann häufig auch wirklich so, dass du in Situationen bist, du wechselst direkt 3 oder sogar 4 oder vielleicht sogar 5 Spieler gleichzeitig, oder ist es mehr ausbalanciert, dass es mehr so, okay, hier ist ein Stint und hier ist ein Stint und so weiter. Also ja, wie groß ist die Variabilität, sag ich jetzt mal, in den Lineups oder in diesen, weil du spielst ja auch, du willst ja auch sehr intensiv spielen lassen, zum Beispiel. Und ein Ansatz ist ja auch zum Beispiel so dieses, ich bring 3 frische Kräfte zum Beispiel relativ, oder häufig sind es mehrere Spieler, die gleichzeitig dann schon kommen und dann sofort wieder, um sofort dieses Level an Intensität direkt hoch, gleich hochzuhalten zum Beispiel, ne?
Da auch da bei diesen Rotationen, es gibt was Geplantes, da kann es schon mal sein, dass es 3 auf einmal sind. Mhm. Ja, also 5 mache ich nicht mehr. Ich habe früher mal 5 gemacht, aber das war too much. Also das ist zu viel. Eigentlich mein Maximalwert sind 3 gleichzeitig. Aber wenn man es wirklich mal in die Realität übersetzt, dann macht man es schon so im Spiel einfach ein bisschen anders, weil du ja dann auch doch wieder ein bisschen Bauchgefühl reinbringst und sagst, ah, okay, 3 sind gerade ein bisschen zu viel auf einmal. Mhm. Aber an sich, es gibt bei mir, also dass man 3 wechselt, das gibt es sehr, sehr oft auf einmal. Nicht immer, aber oft. Aber ich habe auch mal einfach Slots, wo man halt nach der Minute reinbringt, dann da 2, dann da wieder nur 1, da 3. Also es ist nicht immer, dass ich immer so Dreierblocks habe oder irgendwie sowas.
Ein Ding ist mir noch eingefallen bezüglich von dem Plus-Minus, worüber wir vorhin gesprochen hatten. Weil ich finde es sehr interessant, wie du jetzt sagst, zum Beispiel diesen Plus-Minus pro Minute. Ne? Wenn man jetzt einen Wert haben möchte, ne, der halt quasi bestmöglich aussagt, was wir besprochen hatten, nämlich, dass man halt diesen Wert dann in den richtigen Kontext setzt. Dann benutzt du zum Beispiel dann sowas wie, dass du sagst, okay, ich habe einen Plus-Minus-Wert pro Minute, ne, und den zum Beispiel teile ich durch jetzt, sagen wir mal, das Plus-Minus vom ganzen Team in durchschnittlichen Spielen oder das Plus-Minus von dem gesamten restlichen Team zusammen und dann hast du sozusagen so einen Bruch im Endeffekt, wo du im Endeffekt einen Wert hast, wo man es direkt in Relation sieht oder hast du da sowas in dieser Art, in der Form oder was du berechnest, oder ist es einfach, dass du es halt einfach vergleichst und dann weißt du es.
Tatsächlich mache ich es so, weil es gibt halt diesen Teamwert, den gibt's auch. Wenn ich den habe, ist es super, den Plus-Minus-Teamwert, den gibt's ja auch. Ich mache es meistens so, dass ich mir alle Spiele angucke und mir alles ausrechne pro Minute. Und dann einfach vergleiche, okay, wo siehst du eigentlich den größten Ausschlagswert? Und ich gucke mir immer die besten drei an tatsächlich. Also wer hat das schlechteste Plus-Minus? Vor allem, ich gucke mir immer, wer hat das beste Plus-Minus und wie kriege ich die aus dem Spiel raus? Das ist eigentlich immer so mein Ansatz. Pro Minute natürlich.
Ja, ja, weil man könnte jetzt halt zum Beispiel, mein Gedanke war ein bisschen, dass man ja, wenn man jetzt sagen wir mal die Top 3 Spieler nimmt, ne, also die, und du berechnest jeweils das Plus, oder sagen wir mal, ja, du suchst dir drei Spieler aus und du machst mit den höchsten oder niedrigsten, was auch immer, Plus, Minus. Du rechnest das Plus, Minus pro Minute aus, ne? Und dann diesen Wert teilt man aber durch das gesamte Plus, Minus vom Team. Also sagen wir jetzt mal die gesamte Korbdifferenz vom Team geteilt durch eben die Minuten, ne? Weil du kannst ja auch da sozusagen die Minuten vom Team. Dieser Wert wird dann zum Beispiel schon direkt in Relation vom gesamten Team. Oder glaubst du, ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
Ja doch, das ist an sich schon sinnvoll. Du sagst einfach, das ganze Team hat, sagen wir mal, plus 10. Das heißt, es macht pro Minute plus 0,4. Das kannst du ja schon so sagen. Und wenn du einen Spieler hast, der 0,2 hat und es gibt einen Spieler, der 0,6 hat, dann weißt du, wer besser ist. Gut, das weißt du oder so, weil die Werte ja dementsprechend sind. Aber du siehst halt auch, wer trägt ein Team und wer trägt ein Team nicht. Und so kannst du es relativ simpel vergleichen.
Ja.
Ja. Also du siehst, übrigens, was ich vorher sagen wollte, weil Basketballformel, das ist schon sehr, sehr was Rationales. Aber ich glaube, das ist genau die Idee hinter einer Basketballformel. Also ich würde sagen, es geht ja nicht darum, dass man jetzt auf Basketball nur noch Mathematik macht. Ich glaube, es geht eher darum, dass du die ganzen Ideen, eben diese ganzen Mechanismen runterbrichst auf etwas Rationales, um es auch besser begründen zu können und rationalere Entscheidungen zu treffen, dass die dir später dazu helfen, in einer emotionalen Umgebung einen Mischweg zu finden. Das ist ja das, um was es eigentlich geht. Also du hast ja immer ein bestimmtes Ziel, was du erreichen willst. Und die rationale Seite ist ja wirklich nur ganz klar, so machen wir's, so geht's, so ist es. Wenn du auf die Zahlen guckst, so funktioniert's. Und das Spiel selber ist ja was ganz Emotionales. Ja? Aber so kannst du das kombinieren, weil am Ende geht es ja darum, dass Menschen auf dem Feld stehen, die diese Leistung erbringen müssen. Und da ist auch viel Emotion dahinter. Aber mit Rationalität kannst du ihn unterstützen, in diesen Situationen halt bestehen zu können. Und das ist ja eigentlich der ganze Sinn dahinter.
Ja, das stimmt. Nee, also es ist ja genau wie du das auch vorhin gemeint hast, dass man ja allgemein im Basketball so ein bisschen diese Balance findet zwischen dem Plan, ne, der Idee, die man hat, und dann halt gewissen Anpassungen, die man halt in der Realität machen muss. Aber ja, und da ist natürlich jetzt auch heutzutage das Thema Daten, Statistiken und so weiter, das kann man natürlich jetzt nicht mehr wegdenken. Das ist, gehört halt jetzt dazu. Und das ist spannend, weil wir darüber ja auch immer noch mehr lernen. So selbst die absoluten Fachexperten in dem Bereich, ne, also jetzt auch mit KI und so weiter, wird da bestimmt weiter viel, viel draus entstehen. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob man dann irgendwann kommt man bestimmt an den Punkt, wo Basketball in der Form, wie wir es aktuell spielen, in Anführungsstrichen, ja, gelöst klingt jetzt, wie als wäre es halt eine Matheaufgabe, aber wo man halt klar schon sagen kann, das ist auf dem Papier der optimale Weg, Basketball zu spielen. Darauf kommt man dann bestimmt irgendwann hin, weil Basketball halt ein Spiel von Regeln ist und von Grenzen, die halt aktuell so gesetzt sind. Das würde sich natürlich sofort verändern, wenn wir dann wieder in Regelveränderungen kommen und so. Das ist dann wieder spannend. Aber ja, es ist faszinierend. Ich finde es vor allem immer halt spannend, wenn man halt, ja, wenn ich mir halt zum Beispiel so Videos anschaue, ne, von, keine Ahnung, Spielen von 2006, 2007, so, ja klar, 1970 und so, klar, das war was anderes. Aber selbst, ja, also keine Ahnung, ein NBA-Spiel von 2007 oder ein NBA-Spiel von 2011. Die Finals, die Mavericks gegen Miami gespielt haben, wo Nowitzki den Titel geholt hat. Wenn man sich die heutzutage anschaut, das ist jetzt wirklich nicht so lang her, aber das ist trotzdem krass anders, wie da gespielt wird. Ne? Und wenn man sich halt überlegt, dass in all diesen Jahren, ne, zum Beispiel, hatte man dieselben Leute quasi im Endeffekt, die professionell, die jeden Tag deren Job ist, über Basketball nachzudenken und den bestmöglichen Weg Basketball zu spielen finden wollten, so quasi. Und das war sozusagen das Resultat davon, ne? Und man sieht heutzutage von der Perspektive von heute drauf und sagt, aber das ergibt ja überhaupt keinen, also, das heißt, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Das würde man natürlich jetzt diesen Leuten Unrecht tun. Es war klar, was für Ideen die hatten und so. Und ich würde mir jetzt nicht anmaßen, dass das alles Quatsch war, was da gemacht wurde. Aber ich meine nur, das wird halt jetzt andere Prioritäten gesetzt und jetzt heutzutage ist es halt logisch, dass man diese Prioritäten anders setzt. Aber das war halt damals nicht logisch oder das war halt damals noch nicht Teil dieser Diskussion, ne? Und das ist halt das Spannende, finde ich, wie wir alle halt wachsen können an solchen Entwicklungen. Ne? Und deswegen, oder wie sich solche Entwicklungen dann auch auf unsere Sichtweise auf das Spiel auswirken. Das finde ich halt das Spannende an dem Thema, weil so wie ich zum Beispiel jetzt heutzutage über Basketball nachdenke, niemals hätte ich vor 20 Jahren so über Basketball nachgedacht, wenn ich in der Position gewesen wäre, ne, weil dann hätte ich das aktuelle Wissen von damals, ne, wäre das Fundament für mein Denken gewesen. Und jetzt ich habe sozusagen den Luxus sozusagen, ich greife zurück auf das ganze Lernen und dieser ganze Prozess, den Basketball durchgegangen ist über die letzten Jahrzehnte, als meine Basis. Und von daraus denke ich über Basketball zum Beispiel nach, ne? Und das ist natürlich dann auch faszinierend, dann, wenn man so die Vordenker sieht, ne? Und Leute, die halt wirklich auch mal dieses Spiel anders gesehen haben und so. Und das ist natürlich auch immer spannend und wie das Hand in Hand geht dann mit Zahlen. Und das ist halt eine Entwicklung, die es gibt. Und viele alte Ex-Spieler zum Beispiel, ne, oder ältere Generationen finden das halt vielleicht jetzt alles irgendwie Quatsch oder da wird jetzt alles nur noch zu einer Wissenschaft gemacht und so, aber ja, wenn man halt genauer aufpassen würde oder genauer hinschauen würde und sich dem öffnen würde, würde, glaube ich, klar sein, dass es halt der einzige Weg nach vorne ist, so wie Basketball und halt solche Daten und so weiter Hand in Hand gehen.
Ja, also das würde ich auch so sagen. Und ich habe jetzt gerade noch ein Beispiel, was du gerade genannt hast. Sagen wir jetzt, was hast du gesagt, 2006, 2011, gell?
Ja, also ich habe 2006, 2007, 2011. Also ich meine, klar, das Spiel hat sich jedes Jahr entwickelt. Also jede Saison gab es Unterschiede. Aber selbst 2011, wo jetzt hat, war schon relativ dann weit fortgeschrittener nach den 2000ern. Selbst da sieht man noch große Unterschiede zu heute jetzt zum Beispiel. Ne? Und das ist jetzt nicht ewig her. Ja? Also ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie 1980 oder so.
Ja, also was ich halt glaube, ist, dass man mittlerweile mehr Schritte denkt, also vorausdenkt vielleicht. Weil ich sag mal so, bei vielen ist es so, wenn man jetzt mal den Dreierwurf anguckt, hat an sich eine Wahrscheinlichkeit von 33%, dass er reingeht, so ungefähr. So ungefähr. Ein Layup hat ungefähr 90%. Kann man so sagen, oder? So ungefähr.
Okay, ein freier Layup. Natürlich freier Layup, ja klar. Also wenn man jetzt,
ja? Genau. Ja. Sagen wir 90%. Und wenn du natürlich sagst, dass du also drei Würfe bräuchtest, um einen Dreier zu machen, hättest du 3 Punkte. Ja? Und wenn du 3 Layups aber machst, dann würdest du halt fast jeden reinmachen, hast du halt 5,7 Punkte. Also wenn du das hier anguckst, dann macht es ja Sinn, warum man sagt, man geht auf Layups und nicht auf Dreier, theoretisch. Also das ist der erste Schritt.
Klar.
Das heißt also, du gehst ja davon aus, dass der nicht fällt und dann ist aber vorbei. Aber jetzt geht es ja darum, das, was ich zum Beispiel meinen Spielern sagen will, es geht ja nicht darum, ob der jetzt direkt fällt, sondern was danach kommt. Also wenn ich jetzt einen Dreier nehme, wenn ich jetzt dieses Taggen einbaue und dann praktisch der Ball ja weit fliege und ich ja reindrücke, dann habe ich ja noch eine Chance. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wird ja immer höher, dass ich dann treffe, weil ich ja mehr Würfe habe, ne? Aber die hat sich auch wieder geändert, diese Denke. Du kannst die Wahrscheinlichkeit von einem Dreier nur erhöhen, indem du vielleicht mehr Würfe nimmst. Aber das kommt durch dieses Rebounding. Aber wenn du den Wurf an sich anguckst, den Vergleich Dreier und Layup, und du sagst, was ist sicherer, dann ist es ein Layup. Wenn du auch selbst 2- und 3-Punkte vergleichst, völlig wurscht. Wenn du den Vergleich nimmst, ist ein 2-Punkte sicherer als ein 3-Punkte-Wurf. Wenn du dir aber überlegst, wie kriege ich mehr Würfe hin, ist auf einmal ein 3-Punkte-Wurf, der den Vorteil hat.
Klar, aber also das ist ja allgemein ein super, das, was ich auch an Basketball liebe, ist halt, wie alles zusammenhängt, ne? Weil zum Beispiel diese Rechnung zwischen 2er und 3er und wie effektiv ist ein 2er und 3er, wie viele Punkte pro Versuch hat ein 3er, wie viel und 2er, ein Layup etc. Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, ne? Das hat sich ja extrem verändert. Also sagen wir jetzt mal, ein Layup, ja, in den, keine Ahnung, in der NBA 1980 war deutlich weniger effektiv als heutzutage ein Layup, ne? Weil klar, ein Layup ist nicht so einfach, wenn 10 Spieler in der Zone stehen. Aber warum stehen heutzutage nicht mehr 10 Spieler in der Zone? Weil wir halt jetzt Leute haben, die, ja, du hast gesagt 33% im Durchschnitt, ne? Ein Dreier zum Beispiel. Ich weiß nicht, was da aktuell der Wert ist. Sagen wir jetzt mal, von allen Versuchen ungefähr im Durchschnitt, sagen wir mal, das stimmt ungefähr, 33%. Okay, aber warum ist dieser Wert 33%? Sagen wir mal, keine Ahnung, Mitte 1980ern war das vielleicht halt die durchschnittliche Dreierquote von Dreiern, die komplett offen waren, weil die Dreier halt nicht wirklich, also da gab es halt ein paar wenige Shooter, die halt wirklich viele Dreier genommen haben, die gefährlich waren. Der Rest waren eigentlich eher so Ausnahmes-Drei-Punkte-Werfer, die halt dann komplett offen stehen gelassen wurden und die halt eine offene Dreier mit 33% getroffen haben. Heutzutage haben wir halt Spieler, die treffen, wenn sie allein gelassen werden, nicht mehr 33% Dreier, sondern 70%. Oder sogar noch höher, wenn es sehr, sehr gute Werfer sind. Also heutzutage würde man ja eigentlich das Doppelte sagen. Also offener Dreier, komplett offen, ne? Und uncontested, so 66% davon sollte man schon treffen, eigentlich, ne? Und das ist halt einfach, wie sich die Qualität der Spieler verändert hat. So, wenn man jetzt also sagt, 66% offene Dreier und ne, pro Versuch, Punkte pro Versuch, das sind viele Punkte. Das heißt, die Defense muss das wegnehmen. Das heißt, die Zone ist offen. Das heißt, der Layup würde so viel effektiver. Und das heißt, ja, das Ganze, deswegen wird ja, wenn die Leute sagen, so, ah, oh, jetzt wird nur noch Dreier geballert, obwohl ist der Dreier eigentlich gar nicht so effizient, das stimmt ja nicht. Weil der Dreier oder die Entwicklung vom Drei-Punkte-Wurf und die Entwicklung der Qualität von den Werfern hat ja dazu geführt, dass der 2-Punkte-Wurf erst so, oder beziehungsweise der Layup in der Zone so extrem effektiv wurde, weil du ihn kaum noch verteidigen kannst, weil du ja die Werfer auf dem Perimeter so respektieren musst, ne? Und das ist halt das Coole daran oder das Spannende daran, und das ist halt auch das, was, wo viele, glaube ich, den nächsten Schritt nicht mehr denken und sich nur noch aufregen über, oh ja, da wird nur noch geballert und so weiter. Das hat schon alles Hand und Fuß und es hängt schon alles auch miteinander zusammen. Und es kann nicht, du kannst nicht 90% Layup-Effizienz haben, wenn du keine Dreier nimmst oder keine Gefahr von der Drei-Punkte-Linie ausstrahlst. Das ist einfach nicht möglich, ne? Und das ist irgendwie das Coole am modernen Basketball, finde ich. Und was mich daran auch fasziniert und was mir daran auch Spaß macht.
Also du siehst schon, es gibt viele Möglichkeiten, eine eigene Basketballformel zu entwickeln, habe ich so das Gefühl. Es kommt eigentlich nur darauf an, was ist der Ansatz, was ist die Prio und so weiter und so fort.
Auf jeden Fall. Und ich meine, ganz jetzt mal rational gesagt, jetzt weggesehen von der Formel an sich, es ist eindeutig klar, dass der Basketball, der heutzutage gespielt wird, mit Abstand der beste Basketball ist, den es je gab. So, also ich glaube, das ist meiner Meinung nach, ist das nicht anfechtbar so. Weil noch nie gab ein Spieler eben so viele Skills, waren so gefährlich in so vielen verschiedenen Positionen und Arten und Weisen und waren deswegen auch so schwierig zu verteidigen wie heutzutage. Und das hat halt so viele Möglichkeiten eröffnet, wie du halt attackieren kannst. Und da kommen halt dann die Formeln auch mit rein von, wie können wir das dann, die perfekte Balance finden daraus, ne? Und wie können wir da dann im Endeffekt das Possession Battle, die Balance aus offenen Dreierversuchen, Layups, Freiwürfen etc. All dieses Ganze kommt dann dadurch zusammen. Und ich glaube, das tatsächliche Fundament für diese Basketballformel ist eigentlich die Entwicklung der Spieler, die wir im Harten haben, die modernen Basketballspieler, wie moderne Basketballspieler entwickelt werden, was sie alles können, dass wir von Position 1 bis 5 Spieler haben, die dribbeln können, werfen können, passen können. das ist einfach, ne, das ist heutzutage normal und das war früher halt unvorstellbar. Und ja, deswegen sind wir, glaube ich, der Lösung von der Formel, wie man Basketball in Anführungsstrichen löst, deswegen auch so nah wie noch nie.
Aber Achtung, ich sage auch gleich so fern wie noch nie, weil nämlich, wenn jeder ja praktisch jeden Skill hat, so gefühlt, gibt es ja auch tausende Wege nach Rom.
Absolut, also ich meine, klar, wenn, jetzt mal auch so, ne, wir sind ja heutzutage jetzt auch an dem Punkt, du hast ja den Film Moneyball angesprochen. Das war ja die Situation, wo es einen Vordenker gab, der komplett anders nachgedacht hat über Baseball, der Sachen komplett anders gemacht hat. Und das hat komplett diese Hierarchie, ne, verändert. Und deswegen konnte ein Team, was mit das wenigste Geld hatte, so krass überperformen und Teams schlagen, die das Doppelte oder noch mehr an Geld hatten. Aber das war ja am Anfang, als die anderen das alles noch nicht realisiert haben. Das haben ja dann alle realisiert, dass der recht hat und dann haben alle Sachen angepasst. Also jetzt heutzutage sind wir in einer Situation, jetzt auch im Basketball, wir alle haben in Anführungsstrichen die perfekte Formel. Wir alle haben in Anführungsstrichen den perfekten Plan. Wir alle haben dieselben Daten, dieselben Statistiken, die wir alle verarbeiten und nutzen und so weiter. So. Und was ist dann, wenn die Teams aufeinandertreffen? Was ist, wenn die Teams aufeinandertreffen, die beide die perfekte Formel haben und die beide den perfekten Plan haben und so weiter? Ja, im Endeffekt wird das Spiel aber, kann ich dir sagen, wird das Spiel nicht unentschieden ausgehen im Basketball. Das kann ich dir sagen. Deswegen, selbst wenn, ist es ja, Basketball wird nie sozusagen das verlieren. Weil im Endeffekt ist es dann trotzdem spannend, von den Besten zu sehen, wer ist der Beste. Und wer gewinnt am Ende, ne? Und das ist ja das, warum wir am Ende zuschauen. Und wir sehen gleichzeitig eben halt sehr hochqualitativen Basketball. Das ist halt das Schöne daran. Also deswegen würde ich sagen, sind da der Zukunft oder ist da dem Basketball grundsätzlich mal keine Grenze gesetzt.
Aber das heißt doch, dass wir eigentlich jedes Team sollte die perfekte Basketballformel finden. Dann wäre es fair, blöd gesagt. Aber am Ende entscheidet dann doch einfach der Faktor Mensch. Punkt.
Ja, aber, und da kommt jetzt nochmal was anderes dazu, von was ja auch witzig ist, das ist ein bisschen wie mit Mode, ne? Also so Sachen, die vor ein paar Jahren noch total uncool waren, werden wieder cool. Ne? Also, keine Ahnung, Fukuhila oder sowas ist jetzt halt wieder modern und so. Im Basketball ist es ja auch so, ne? Dass es gibt jemanden, der das neu denkt. Ne, also sagen wir jetzt mal in der NBA mit zum Beispiel Daryl Morey und die Rockets, die haben halt extrem, in extremen Formen gedacht und die haben gesagt, hey, der Dreier, das ist noch nicht ausgereizt und wir gehen extrem auf diesen Ansatz. Ne, und die waren einfach extrem und die haben die haben anders gespielt und die haben gezeigt, das funktioniert. Dann haben sich aber mehr und mehr Teams halt das kopiert. Aber dann wurde der Erfolg dadurch wurde natürlich immer geringer, weil ja, alle haben im Endeffekt das Gleiche gemacht und dann hat sich halt alles wieder ausgeglichen. Und dann hat aber dann kommen wir wieder in so eine spieltheoretische Situation, wo wir wieder bei so einem Gleichgewicht sind, das aber nicht stabil ist. Weil dann, okay, im Endeffekt sind wieder alle irgendwie gleich und wohin kommen wir? Ja, das meiste Geld haben, den besten Spieler haben oder die gewinnen halt. Dann hat aber wieder ein Team, das gerade nicht das Beste ist, ne, das sozusagen Anreiz hat, was anders zu machen, hat dann eine Idee von, okay, lass uns ein bisschen was anderes probieren. Und dann kommen häufig auch Sachen, die vor ein paar Jahren schon wieder komplett uncool waren oder einfach vergessen wurden, werden dann halt wieder attraktiver. Und dann werden Formen der Verteidigung, Spielsysteme oder Fokus von, zum Beispiel, als Beispiel jetzt, Pick and Roll. Pick and Roll ist, ja, das war mal eine Revolution. Dann jetzt laufen alle Pick and Rolls. So, und jetzt gibt's halt ein Team wie Memphis Grizzlies, die halt mit Abstand die wenigsten Pick and Rolls laufen und die kaum noch Pick and Rolls laufen. Ne, verglichen jetzt mit dem aktuellen NBA-Standard. So, wenn die jetzt zeigen und beweisen, dass das funktionieren kann, dann werden auch andere Teams Dinge von denen wieder übernehmen. In Sachen Spacing, in Sachen Cutting etc., Spacing-Prinzipien, die halt nutzen, ohne Pick-and-Roll zu spielen. Ne? Und dann kommt da wieder eine neue Balance damit raus und das Spiel hat sich wieder in gewisser Weise verändert. Ne? Ja, und vielleicht kommt dann in ein paar Jahren wieder jemand, der sagt, hey, lass uns wieder alles auf Pick and Roll setzen. Und dann ist das vielleicht wieder ein bisschen mehr effektiv.
Das heißt, finde als Erster die richtige Basketballformel. Deine richtige Basketballformel. Und die anderen wollen sie adaptieren und dann finden wir eine neue.
So würde ich sagen. Also ich meine, klar, das ist so funktioniert es im Endeffekt, weil jeder dann sucht nach einem kompetitiven Vorteil. Und ich glaube, diejenigen, die halt dann zufrieden mit dem Status quo sind, sind halt diejenigen, die im Status quo halt die Besten sind. Ist klar. Aber wenn du halt im Status quo Schwierigkeiten hast, kompetitiv zu sein, hast du immer einen Anreiz, natürlich wieder was Neues zu probieren.
Das stimmt. Wow, jetzt haben wir ja richtig viel hier über Basketballformeln hier philosophiert in alle möglichen Richtungen. Ich habe wieder viel mitgenommen, ganz andere Anreize hier. Wie war es bei dir?
Auf jeden Fall, nee, also ich fand, ich bin froh, dass du das Thema vorgeschlagen hast. Ich fand es spannend, auch was du eben gesagt hast, was du eingebracht hast. Ich habe definitiv auch viel mitgenommen. Und ich denke, wie man sieht, haben wir beide auch Spaß an dem Thema gehabt und haben, ja, auch einiges dazu gesagt, also hat mich gefreut und ja, war ein cooles Thema.
Ja, fand ich auch. Dann sage ich dir vielen Dank, David.
Danke dir.
Und dementsprechend war das die Folge, die Basketballformel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.